Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Hallo und herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung und Gründer von Reteach, einer hybriden Lernplattform für Trainer und den Mittelstand aus Berlin. Zu Gast heute im Podcast ist ein absoluter Branchenexperte. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Es ist Gero Hesse. Gero hat ja mit Saatkon einen der bekanntesten Podcasts in der deutschen HR-Szene schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, er hat schon hunderte von Podcasts aufgenommen. Und wir haben uns neulich mal kennengelernt und schätzen gelernt. Und da haben sich gleich verschiedene Formen der Zusammenarbeit ergeben. Und eine ist das Podcastgespräch heute, wo wir über eine kurze Reise um die ganze Digitalisierungswelle in HR machen. Natürlich in Geos Spezialgebiet Recruiting und Employer Branding. Aber er ist unglaublich gut vernetzt in der deutschen HR-Tech-Szene und gibt dort seine Einschätzung. Und ich freue mich total, dass ich Gero auch für einen Vortrag gewinnen konnte auf unserer Upskill-Konferenz am 18. November. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, Gero und andere Speaker dort kennenzulernen, dann freuen wir uns auf ein digitales Treffen auf der Upskill-Konferenz. Jetzt aber erstmal viel Spaß im heutigen Podcast mit Gero Hesse von Saatkon. Ja, moin Gero. Danke, dass du Zeit hast heute für unser Podcast. Ich grüße dich ganz herzlich. Wo sitzt du eigentlich in Deutschland?
Hallo Andreas. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, auch mal selber was erzählen zu dürfen, anstatt immer nur fragen zu müssen. Ich sitze in Gütersloh.
Ja, und jetzt hast du das ja eigentlich schon vorweggenommen. Für alle, die dich nicht kennen, du bist ja nicht nur Geschäftsführer einer wirklich sehr großen Agentur für Employer Branding, sondern auch ein unfassbar umtriebiger Podcaster mit Saatkon. Ich bin da völlig neidisch, als ich deine Frequenz gesehen habe. Wie oft publizierst du Podcasts? Und was sind deine Spezialthemen?
Also die Themen sind alles rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Das sind auch die Themen, die ich auf meinem Blog so behandle. Den Blog gibt es seit 2009, den Saatkon-Blog. Und ich habe dann 2019 angefangen mit dem Podcast. Zunächst habe ich einmal die Woche einen Podcast rausgebracht und dann wurde ich nach einiger Zeit so überschwemmt von Ideen, Anfragen, Vorschlägen, dass im Moment die Frequenz zweimal die Woche ist. Also immer mittwochs und dann zum Wochenende hin. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen viel, aber man muss dazu wissen, dass ich mich mit den meisten Leuten ohnehin unterhalten würde. Also im Rahmen meiner normalen Arbeit als Geschäftsführer von Territory Embrace und im Grunde genommen der Podcast so eine Art Abfallprodukt ist. Das kam so, dass ich 2019 selbst dreimal für Podcasts interviewt wurde und dann irgendwann dachte, Moment, also ich rede mit so vielen Leuten in diesen Themenfeldern, dann liegt es vielleicht nahe, so ein Gespräch auch damit zu verknüpfen, dass man es aufnimmt oder Teile davon aufnimmt. Und das ist ganz gut angekommen, hat sich ganz gut entwickelt. Aber ich weiß nicht, ob ich dauerhaft bei zweimal die Woche bleibe. Das ist schon viel. Und das Problem ist, das kennst du ja auch selber, wenn man anfängt, solche Content-Geschichten aufzubauen, irgendwann wird so ein Rhythmus irgendwie erwartet, zumindest von einem selbst. Und das ist auch nicht immer schön, ne? Wenn man mal Urlaub hat oder so, sind wir ein bisschen blöd mit Vorproduktion.
Stimmt. Urlaub ist blöd, aber ich kann das nur sehr empfehlen. Ich bin S-Bahn-Fahrer und höre relativ viel auch deine Podcasts. Und ja, wir versuchen heute mal eigentlich so eine Art Best-of zu machen. Also nicht nur Best-of deines Podcasts, sondern eigentlich ein Thema haben wir uns ja rausgesucht, was wir heute mal gemeinsam besprechen wollen. Die Digitalisierung von HR, da bist du ja durch deine Themen ein wirklich guter Beobachter. Und ich sehe das ja immer ein bisschen stärker noch aus der Brille des Mittelstands. Du siehst es ein bisschen stärker aus der Rolle von Corporates. Und das hilft uns, glaube ich, gut heute, weil die Corporates da immer schon ein bisschen weiter sind. Und wir heute gemeinsam mal das so ein bisschen aufbereiten können, wo die Digitalisierung von HR eigentlich in Deutschland sich gerade befindet und das vielleicht auch so eine ganz gute Orientierung gibt dann für den Mittelstand auch. Du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, das sind eigentlich im Wesentlichen so die Hauptfelder, also Employer Branding, Recruiting, Personalentwicklung und dann auch Arbeiten im Team. Womit wollen wir anfangen? Welcher Bereich ist schon am weitesten vorangeschritten in der Digitalisierung in Deutschland?
Naja, also wir sprechen ja heute immer noch in dieser unsäglich langen Corona-Phase. Und ich würde Stand heute, Ende September 2021 sagen, dass wir überall eigentlich schon recht weit fortgeschritten sind. Aber vielleicht hast du auch recht, dass ich da immer stark eine Corporate-Brille aufhabe, weil ich oft beruflich mit sehr großen Organisationen zu tun habe oder sehr großen Unternehmen im Mittelstand, wo man sich manchmal drüber streiten kann, ist das schon ein Konzern oder ist das noch Mittelstand? Die Grenzen sind ja fließend. Wenn wir jetzt 2 Jahre zurückspulen, dann würde ich sagen, da ist Recruiting wahrscheinlich der Bereich gewesen, der am weitesten vorangeschritten war in der Digitalisierung von HR. Aber durch Corona hat sich das sehr stark verändert, weil ja alle gezwungen waren, innerhalb von kurzer Zeit zu versuchen, auf Remote Work umzusteigen. Und deswegen glaube ich, dass die Digitalisierung in HR halt vollständig angekommen ist. Und zumindest nach meinen Beobachtungen ist das im Mittelstand auch nicht viel anders als in anderen Organisationen.
Na, da spiele ich dir mal eine Reaktion von letzter Woche zurück, wo ich, wir machen ja jetzt im November nochmal unsere Upskill-Konferenz und da habe ich ein paar Mittelständler eingeladen und ich bekam eine Antwort, das ist noch nicht unser Thema, wir digitalisieren gerade unsere Personalakten. Also so ist das, glaube ich, noch nicht so, dass das überall angekommen ist. Aber dann lass uns doch ruhig mal zurückgucken, wie ist denn jetzt Recruiting digitalisiert bei deinen Kunden oder bei den Fällen, die du gut betrachten kannst. Was bedeutet das konkret?
Das bedeutet konkret, dass man erstmal also eine technologische Grundlage hat. Man braucht erstmal ein Fundament, um digital arbeiten zu können. Das ist in der Regel eine Software. Im Recruiting-Kontext spricht man dann von ATS, Applicant Tracking Systems oder auch Deutsch Bewerbermanagementsystem. Da kann man sagen, dass in den Corporates das ungefähr vor 12 Jahren so das große Thema war. Ja? Also führen wir tatsächlich einen digitalen Bewerbungsprozess ein. Das ist in der Corporate-Welt, bei den Großkonzernen ist das alles schon lange entschieden. Die haben alle entsprechende Systeme und Tools. Und man muss sich halt vorstellen, dass ja der Weg, wie man an KandidatInnen kommt, heute durchaus grundsätzlich sehr, sehr anders ist, als das vor 10 Jahren noch der Fall war. Das geht natürlich einher mit der Gesamtentwicklung. Also HR oder auch der Mittelstand, um mal größer sozusagen das abzubilden, ist ja nicht entkoppelt vom Rest der Welt. Und das, was wir insgesamt erleben halt, wie Kommunikation sich verändert, wie die Aufnahme von Medieninhalten sich verändert, da muss man ganz klar sagen, das rutscht ja alles oder ist bereits alles sehr stark ins Digitale gerutscht. Zumindest wenn man über jüngere Zielgruppen nachdenkt oder wenn man über technologieaffine Zielgruppen nachdenkt. Das ist auch heute ja nicht mehr so, dass die Anzeige in einer Stellenbörse, die ich vielleicht dann auch noch sehen kann, ich sehe, da ist eine Anzeige geschaltet und ich als Recruiter kann der Fachabteilung sagen oder der anfordernden Abteilung im Mittelstand, guck mal, da ist die Anzeige, da können sich jetzt Leute bewerben. So funktioniert es ja heute eigentlich nicht mehr, sondern ich habe ja eigentlich Werbekampagnen, die im Zweifel nur noch die Zielgruppe sieht und die an den Leuten, die nicht Zielgruppe sind, ja komplett vorbeigeht. Das wird dann automatisch ausgesteuert im Performance-Marketing über entsprechende, teilweise auch automatische Buchungssysteme. Also da hat sich alles komplett verändert und das ist ja nicht nur in der HR-Welt so, sondern das ist eine Entwicklung, die eine ganzheitliche Entwicklung ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die richtige Überschrift über das, was wir heute besprechen. Ich erlebe das auch, was du sagst, dass es Unternehmen gibt, die in der Tat sagen, ja, mit der Digitalisierung, da kümmern wir uns noch drum. Aber das ist halt schwierig, wenn der Rest der Welt schon 3-4 Schritte weiter ist, zu meinen, dass man auf der Insel der Glückseligen sitzt und weiterhin Kandidaten, Kandidatinnen bekommt, wenn man nicht entsprechend die Wege nutzt. Also insofern glaube ich immer, dass man diese ganzheitliche Brille sich eigentlich aufsetzen muss bei der Betrachtung dieser Themen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir Initiator der Upskill-Konferenz. Die gab es zum ersten Mal im März diesen Jahres. Wir hatten über 1500 Teilnehmer und der große Erfolg hat uns nun motiviert, die nächste Upskill schon in diesem Jahr zu machen. Und zwar am 18. und 19. November könnt ihr dabei sein. Und wie auch bei der ersten Upskill, wir haben über 20 digitale Masterclasses. Und das Besondere ist, die Teilnahme an diesen Masterclasses ist für euch kostenfrei. Ja, ihr habt richtig gehört, die digitalen Masterclasses sind kostenfrei. Und wer sich darüber hinaus noch für die Konferenz interessiert am 18., der schaut sich einfach gerne mal das Konferenzprogramm an. Und auch hier haben wir, es ist eine reine Digitalkonferenz, einen sehr günstigen Preis. Also schaut gleich mal rein, www.upskill-konferenz.de. Dort findet ihr schon eine Übersicht über die Themen und ihr könnt euch jetzt schon für die digitalen Masterclasses anmelden und euch so euren Platz sichern. Ich freue mich, wenn wir uns digital am 18. und 19. auf der Upskill-Konferenz sehen. Aber sag mal, nach meiner Beobachtung sind die digitalen Kompetenzen, jetzt wenn man in die Unternehmen reingeht, im Bereich Personal oder auch L&D, nicht so weit fortgeschritten wie zum Beispiel jetzt im Marketing oder im Sales. Also ich würde immer sagen, Marketing ist relativ weit vorne. Die haben ja auch als erstes dann angefangen, Social Media zu etablieren, 2010, 2011. Dann kamen die ganzen HubSpot und Salesforce-Systeme, haben den Vertrieb noch stärker digitalisiert. Und dementsprechend sind ja dort auch die Kompetenzen gewachsen, nicht? Das heißt, die gerade Marketing, die Marketingmanager dort, das sind ja auch sehr stark jetzt schon Tool-Bediener geworden, nicht? Die also mit den verschiedenen Software-Systemen hantieren, die Metriken erfassen etc. pp. Sehe ich das falsch oder kannst du mir dann noch ein Stück weit zustimmen, dass die digitalen Kompetenzen der Kollegen in Personal da noch ein bisschen hinterherhängen und wie würdest du da sozusagen die nächsten Schritte sehen?
Also erstens stimme ich dir zu, dass die Entwicklung im Marketing immer der HR-Entwicklung ein wenig voraus ist. Das gilt, also da müssen wir auch die Differenzierung im Mittelstand oder Konzern, Corporates, müssen wir nicht treffen. Das ist so, dass HR da immer ein bisschen hinterherhängt. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie in den großen Konzernen, auch in den großen Mittelstandsorganisationen sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, dann muss ich sagen, das Recruiting von vor 15 Jahren hat mit dem Recruiting von heute wirklich nur noch wenig zu tun, weil genau diese Messbarkeit, diese Nachverfolgbarkeit, dieses Auswerten, wenn ich in bestimmte Kanäle Anzeigen reinschiebe, wie ist eigentlich die Conversion Rate, also wie viele Bewerbungen ziehe ich da eigentlich raus wieder, das hat drastisch zugenommen und man kann heute teilweise sehr genau sehen, wo welche Bewerbung herkommt und dann natürlich auch überlegen, welche Kanäle machen überhaupt Sinn. Das ist ja alles nicht nur sozusagen, wir haben es früher analog gemacht, jetzt machen wir es digital, es ist nur ein anderer Weg. Nein, die Rückschlüsse sind ja ganz andere. Ich kann viel tiefer reingehen, viel granularer planen und wenn man diese gesamttechnologische Entwicklung sich anschaut auf der einen Seite und auf der anderen Seite schaut, was denn so auf den Arbeitsmärkten, ich spreche jetzt mal über Deutschland vor allen Dingen, passiert. Da erleben wir einen stetigen Wandel von Arbeitgeber geprägten Märkten hin zu Arbeitnehmer geprägten Märkten. Das ist halt ein Markt. Und früher war es so, dass die Personalressourcen halt in Hülle und Fülle vorhanden waren. Und so sind im Übrigen ja auch alle Entscheider beruflich sozialisiert worden, ne? Also jeder, der so heute unser Alter hat, ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich alt. Ich bin Anfang 50. Jetzt hoffe ich, ich habe den hier auf den Schlips getreten.
Also, ja, alles gut, alles gut.
Also wer so unser Alter hat, der ist ja in Zeiten groß geworden beruflich, wo es immer eine große Menge potenzieller Arbeitskräfte gab. Und das fing an, im IT-Bereich sich zu verändern. Inzwischen ist das deutlich ausgedehnter. Also der Fachkräftemangel, glaube ich, der wird von den wenigsten noch in Frage gestellt. Es ist immer zielgruppenabhängig. Aber inzwischen stellen wir fest, dass es nicht nur bei IT-Leuten ist, sondern wir gucken in den Pflegebereich rein. Da gibt es natürlich auch strukturelle Hintergründe, warum das so ist. Wir gucken in den Logistikbereich rein. Da werden Fahrer gesucht, aber auch LogistikmitarbeiterInnen bei der Verteilung etc. Also riesengroße Bedarfe. Und da ist es nun mal so, dass die Menge der verfügbaren Arbeitskräfte demografisch gesehen halt abnimmt. Der Peak, der war 2019, der Tipping Point, Entschuldigung, nicht der Peak, sondern diese Veränderung hat 2019 eigentlich stattgefunden. Und ab jetzt wird es immer schwieriger. Das heißt, wir haben einerseits eine technologische Entwicklung, die es uns ermöglicht, deutlich granularer an Zielgruppen zu gehen. Und wir haben gleichzeitig eine Arbeitsmarktentwicklung, die das eigentlich erfordert. Es wird immer schwieriger, die richtigen Menschen für ein Unternehmen zu gewinnen und dann auch zu binden. Und insofern ist die Technologie nicht irgendwie so nice to have, sondern das wird immer mehr zum Must-Have, sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst es sehr, sehr schwierig wird, Personal zu gewinnen in Zukunft.
Also wir sagen da manchmal so aus Spaß ein bisschen diese Pay-and-Pray-Mechanik, ja, dass man Anzeigen veröffentlicht, Geld ausgibt und dann hofft, dass sich jemand bewirbt. Und wir merken ja auch, dass dies klassische Anzeigen, auch wenn es jetzt digital ist, immer weniger funktioniert. Ja. Du bist ja auch sehr bekannt im Bereich Employer Branding. Was hat sich denn da jetzt in den letzten Jahren verschoben hin? Also die digitale Markenführung, um dann eben auch inbound die Bewerbungen zu generieren. Also nicht outbound Anzeigen schalten, sondern jetzt für die Zuhörer inbound letztendlich durch Content Marketing einen Saugeffekt zu gestalten, damit dann Bewerberinnen eben den Weg zum Arbeitgeber finden.
Ja, das spielt halt auch eine sehr, sehr große Rolle. Also auch im Employer Branding, vielleicht müssen wir die Begriffe einmal kurz nochmal erklären. Employer Branding ist eigentlich eine strategische Entwicklung einer Arbeitgebermarke. Ne? Jedes Unternehmen hat die sogenannte Corporate Brand und aus der Corporate Brand, aus der Unternehmensmarke lässt sich dann eine Arbeitgebermarke entwickeln oder neudeutsch eine Employer Value Proposition. Das ist diese EVP, über die im Employer Branding immer geredet wird. Also auf Deutsch übersetzt, wofür stehe ich eigentlich als Arbeitgeber? Was ist die Geschichte, die ich nach draußen erzählen kann? Und zwar eine Geschichte, die glaubwürdig ist, die ehrlich ist. Wir leben heute in Zeiten von Arbeitgeberbewertungsportalen, wie beispielsweise Kununu oder Glassdoor. Und wir leben auch in Zeiten, wo viele Menschen digital über Xing oder LinkedIn miteinander vernetzt sind. Also ich kann nicht mehr ein buntes Bild nach außen aufbauen, was nach innen nicht stimmt, sondern ich muss eigentlich von innen her agieren und mich aufstellen und dann sagen, so sind wir als Arbeitgeber und das muss glaubwürdig sein. Und wenn ich das aufgebaut habe, geht es natürlich um die Frage, wie erzähle ich das eigentlich dann nach draußen? Und auch da kommen wir wieder dahin, deswegen sprach ich eben über Mediennutzung und die Veränderung von Kommunikation. Das ist heutzutage halt auch so, dass ich da mit Videoinhalten, mit, wie du sagst, Content-Marketing, mit Storytelling agieren kann und auch da natürlich über verschiedene Kanäle verschiedene Zielgruppen erreiche. So, und im Recruiting, ne, da wäre das Pendant jetzt dann die Stellenanzeige. Da haben wir gerade schon kurz das Thema angerissen. Klar, Stellenanzeigen machen immer noch Sinn. Und je nach Zielgruppe kann es sogar noch Sinn machen, auch mal eine Printanzeige zu schalten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das komplett weg ist, aber die Verteilung hat sich fundamental verändert. Ja, früher war alles Print, 100% vor 20 Jahren. Und das ist heute halt nur noch ein ganz kleiner Anteil. Und es hängt davon ab, was für einen Job man sucht. Und ich glaube, diese Digitalisierung, die ist halt insgesamt großflächig zu sehen und als HR muss man darauf reagieren. Zu dem Punkt, den du eben gesagt hast, HR hängt da hinterher, stimmt. Aber ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, sich dann entsprechend weiterzubilden, weil natürlich die Zielgruppen eigentlich schon ganz woanders sind. Und warum meine ich das? Weil heute die Art und Weise, wie wir Fernsehen komplett anders ist. Netflix und Amazon Prime, diese Streaming-Anbieter sind völlig normal geworden. Die Art und Weise, wie wir einkaufen, hat sich total verändert. Amazon ist kaum mehr wegzudenken. Selbst bei Lebensmitteln, wenn ich an sowas wie HelloFresh denke. Also wir erleben diese Digitalisierung in allen Lebensbereichen und so ist es natürlich auch rund um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Sei es, ich will ein Image aufbauen, dann wäre ich beim Employer Branding und sagen, wie ich bin als Arbeitgeber, oder sei es, ich möchte Leute finden beim Recruiting. Das ist dasselbe Thema eigentlich.
Gut, lass uns mal vielleicht auf den nächsten Aspekt kommen, noch nicht auf die Weiterbildung, was ja hier unser Spezialgebiet ist, sondern auf das ganze Thema New Work. Du selbst hast ja hierzu auch nochmal eine Konferenz, glaube ich, gerade aktuell gestartet, Online-Fokus-Konferenz, wo ja auch das Thema New Work hier platziert. Die ist ja auch so eine Bubble, nicht, die wir jetzt mal ein bisschen auflösen wollen. Und wir wollen es, glaube ich, vor allem mal damit beschäftigen, wie sieht es eigentlich denn nach deiner Einschätzung wirklich die Rückkehr an den Arbeitsplatz aus? Also wir bleiben jetzt mal natürlich bei White Collar, nicht? Also nicht Blue Collar, die ja alle weiterhin an der Maschine arbeiten, auch bei Covid. Ich habe gerade heute Morgen einen ganz spannenden Podcast von einem Hamburger Unternehmen, nicht ganz klein, gehört, die Gabelstapler produzieren, und die dort sagen, ja, wir gehen schon davon aus, dass langfristig 50% unserer Bürokräfte hybrid arbeiten werden. Also die wollen nicht, dass man zurück, sie wollen es nicht erzwingen, dass man zurück ins Büro kommt, aber auch natürlich das nicht ganz so locker halten, wie es jetzt in den letzten Monaten der Fall war. Was sind da so ein bisschen, das ist eine lange Frage geworden, wie siehst du diese Entwicklung bei euren Kunden, auch bei deinen Gesprächspartnern? Wie stark gehst du davon aus, dass wir bei einem hybriden Arbeiten bleiben? Und welche Ausprägungen wird das dann nach deiner Einschätzung annehmen?
Also vielleicht zunächst mal zum New Work Thema an sich. Das ist ja deutlich vielschichtiger als nur sozusagen, wo arbeite ich? Sitze ich im Homeoffice oder sitze ich im Büro? Sondern da gibt es ja noch ganz andere Facetten. Die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie werden Entscheidungsprozesse gefällt, geht man auf Augenhöhe mit Wertschätzung miteinander um, etc. pp. Auch irgendwie Diversität und Inklusion haben damit zu tun. Und diese ganze New Work-Bewegung, die ist so neu nicht. Ich selber bin in der Jury von Xing New Work Award. Das ist, denke ich, in Deutschland der renommierteste Award, den es zu dem Thema gibt, auch bereits seit 8 Jahren. Und da verfolge ich halt seit 8 Jahren schon diese Entwicklung und kann erkennen, dass es immer mehr zunimmt. Das hat auch wieder zu tun mit der demografischen Entwicklung, mit dem Arbeitsmarkt. New Work wird es, glaube ich, nicht so geben, wenn die Unternehmen es leicht hätten, MitarbeiterInnen zu gewinnen und zu halten, sondern das ist sozusagen auch ein Nebenprodukt der Arbeitsmarktentwicklung. So, jetzt haben wir aber Corona erlebt, und Corona hat sich in vielfältiger Hinsicht, bei allem Leid, was Corona auch verursacht hat, das ist jetzt hier nicht Thema, hat sich in vielfältiger Hinsicht auch als gewissermaßen als Katalysator gezeigt für Themen, die ohnehin schon da waren und sich vielleicht langsamer entwickelt hätten ohne Corona. Jetzt ist Corona aber gekommen. Und dieses ganze Thema im White-Collar-Bereich, wo arbeite ich eigentlich, hat sich völlig verändert. Gerade in Deutschland gab es vorher ja sehr stark verbreitet die Ansicht, ja, rein technologisch könnte man natürlich von woanders her arbeiten. Ne? Technisch war das auch da schon machbar. Aber sozusagen die einhellige Meinung war, das funktioniert nicht. Was ist mit Teamzusammenhalt? Was ist mit Führung? Wie soll man das steuern? Und auch bei vielen Führungskräften die fixe Idee im Kopf, das nutzen die Mitarbeiter doch nur aus und hängen faul zu Hause rum und tun so, als würden sie arbeiten, tun sie aber gar nicht. Also das ist so ein versteckter Vorwurf, der mehr oder weniger laut dann auch geäußert wurde, teilweise auch noch geäußert wird. Jetzt kann man sehen, dass durch die Corona-Situation ja die Organisationen, die meisten wirklich gezwungen waren. Eigentlich waren alle gezwungen, die es konnten. War ja auch ein Appell der Regierung, also Homeoffice zu ermöglichen. Und die Unternehmen, die ich kenne, sowohl auf Kundenseite als auch bei uns selbst in der Agentur, also vielleicht muss man dazu sagen, Territory hat knapp 1000 Mitarbeiter, ich verantworte davon 200. Da gab es sehr unterschiedliche Ansichten auch in unserer Geschäftsleitung über dieses Thema. Notgedrungen hat man es dann gemacht. Und oh Wunder, alle, die vorher sehr dagegen waren, vor Corona erkennen jetzt, dass wir sehr wohl so zusammenarbeiten können. Jetzt kommen noch weitere Facetten aus dem eben Gesagten dazu. Wir erleben einen Arbeitsmarkt, wo es immer schwieriger ist, Leute zu gewinnen. Wenn ich natürlich eine Unternehmenskultur etabliere, wo hybrides Arbeiten möglich ist, dann vergrößert sich mein Recruiting-Radius natürlich drastisch. Ich bin ja gar nicht mehr gezwungen, in meinem Umkreis von 50 Kilometern Leute einzustellen, sondern kann ja auch sagen, gut, wenn du in Hamburg sitzt, aber in Gütersloh arbeitest, dann kommst du einmal die Woche hier rüber, einmal die Woche sehen wir uns und den Rest der Zeit arbeitest du halt remote. Ganz andere Möglichkeiten, an Personal ranzukommen, ne? Auf einen Schlag, wenn man so agiert. Und ich glaube, dass man sowohl als aus Arbeitgebersicht da mal überlegen muss, ob die Vorteile eines solchen hybriden Ansatzes nicht viel größer sind als die vermeintlichen Nachteile, vor allen Dingen nach den doch meist recht positiven Erfahrungen aus der Corona-Situation. Und aus einer ArbeitnehmerInnen-Sicht, da ist es ja nochmal anders. Also da hängt es auch wieder von den Zielgruppen ab. Aber wenn ich digital affine Talente gewinnen möchte, die dann die Wahl haben, ob sie zu einem Arbeitgeber gehen, der Remote Work, hybrides Arbeiten anbietet, oder zu einem Arbeitgeber zu gehen, der immer noch sehr autokratisch von oben nach unten denkend und agierend und befehlend seine Unternehmenskultur aufbaut, da dürfte relativ klar sein, wofür sich erwachsene Menschen entscheiden. Für welchen Weg.
Okay, das heißt, für dich ist das alternativlos, ja. aus den beiden Gründen, ja auch sehr nachvollziehbar argumentiert. Wie sehen das eure Kunden? Wie sehen das deine Gesprächspartner? Ist das da auch so ein bisschen zu sagen, ja, Entschuldigung, wir müssen das so machen? Oder hat man eigentlich auch schon ein bisschen Überzeugung gewonnen? Das hat ja wunderbar funktioniert. Ja, also ich sehe auch in vielen Bereichen, dass der Krankenstand kleiner ist als in alten Zeiten, dass die Qualität besser ist oder jedenfalls gleichbleibend. Und vor allem, wir haben einen deutlichen Zuwachs an Motivation, was sich ja auch im Krankenstand widerspiegelt. Also würdest du sagen, dass der moderne Arbeitgeber von morgen Remote dann auch freiwillig macht? Oder glaubst du, dass er sich weiterhin gezwungen fühlt? Er muss es machen, weil die Arbeitnehmer das in einem schwierigen Markt von ihm erwarten.
Ich würde mal gerne einmal als Blogger antworten und Podcaster. Das ist jetzt meine erste Antwort. Ich bin ja ein Optimist und glaube an ein wertschätzendes Menschenbild. So, und aus der Perspektive heraus finde ich es ja wünschenswert, dass die Arbeitswelt sich in die Richtung entwickelt, dass wir tolle Ergebnisse erzielen bei der Arbeit, bei möglichst großem individuellen Freiraum. Das fände ich sehr wünschenswert und dafür setze ich mich auch ein mit dem, was ich so mache. So, das ist erstmal meine grundsätzliche Haltung. Aber ich würde als Geschäftsführer gerne eine Antwort geben. Ich habe eben schon gesagt, ich habe 200 MitarbeiterInnen, davon ungefähr die Hälfte in Bochum, die andere Hälfte in Gütersloh. Mithin könnte man mich als Mittelständler bezeichnen, wenn man nur auf die Organisation Territory Embrace schaut. Und wenn ich da so drauf gucke und dann überlege, es ist leichter, MitarbeiterInnen zu gewinnen. Es ist leichter, die Leute zu halten, weil wir viel stärker auf deren persönliche, individuelle Bedürfnislage eingehen können. Ich habe Einspareffekte. Ich habe zum Beispiel bei uns einen großen Bereich der Fläche abgemietet, weil wir ein anderes Arbeitsmodell eingeführt haben oder jetzt gerade einführen. Es werden nie mehr alle Leute gleichzeitig im Büro sein. Wir brauchen diese große Fläche nicht mehr. Ich habe also direkte Einsparung. Das sind schon mal drei, finde ich, total gewichtige Gründe aus einer reinen Geschäftsführerperspektive, jetzt mal losgelöst von meinem Menschenbild und was ich toll finde und so weiter. Das ist das eine, aber das andere ist, man muss auch irgendwie Business machen, man muss Geld verdienen. Und auch da muss ich leider oder Gott sei Dank sagen, stehen die Zeichen ganz klar darauf, dass wir von diesem hybriden Arbeiten nicht zurückgehen. Und jetzt der dritte Teil der Antwort. Was sagen unsere Kunden dazu? Wie erlebe ich den Markt? Den erlebe ich ganz klar in der Richtung, dass das stärker in diese Richtung sich entwickeln wird. Es wird kein Zurück geben zu 9-to-5 im Office für Brainworker in der Fläche.
Gut. Wenn wir das so sehen, dann machen wir mal den Schwenk zum dritten Thema, Personalentwicklung und Weiterbildung. Unter diesen Vorzeichen eines hybriden Arbeitens, was ist deine These, wie wird sich Personalentwicklung und Weiterbildung dann entsprechend entwickeln?
Dazu schicke ich mal als Disclaimer vorweg. Ich bin kein Personalentwicklungsexperte. Ich bin jetzt hier in einem Podcast, wo es vornehmlich um diese Themen geht. Insofern werde ich jetzt nicht aus der Expertenhaltung argumentieren können, wie ich das bei anderen Themen vielleicht kann. Aber meine These ist natürlich, dass auch in diesem Kontext Personalentwicklung auch nicht mehr so aussieht, dass man einmal im Jahr auf so ein Seminar fährt im Hotel, weil die Mitarbeiter sich freuen, dass es mal gutes Essen gibt und weil man abends vielleicht auch an der Theke Bierchen trinkt und vielleicht nebenbei auch gute Inhalte vermittelt bekommt, sondern ich glaube, dass wir, und das ist jetzt so ein geflügeltes Wort, dass dieses lebenslange Lernen in der Tat keine Worthülse mehr ist, sondern es ist angekommen. Ich kann inzwischen ja jederzeit mich über Online-Kurse, über Videokurse weiterbilden und jetzt gehört meine Agentur zum Bertelsmann-Konzern und wenn ich schaue, wie sich da die Personalentwicklung in den letzten 20 Jahren, seitdem ich im Konzern bin, verändert hat, dann ist das fundamental. Also das waren früher wirklich diese Vor-Ort-Veranstaltungen, das ging ja auch gar nicht anders, die auch gut waren, hat auch Spaß gemacht. Und heute ist eigentlich eine Mischung da, die aber deutlich größeren Anteil virtuellen Lernens beinhaltet. Per App, zu dem Zeitpunkt, wo ich das machen kann und möchte, zu den Themen, die vielleicht auch für mich individuell eine besondere Relevanz haben. Dazu gibt es ja noch ein riesen Angebot darüber hinaus. Also wenn wir beispielsweise über die Digitalisierung von HR nachdenken oder von einzelnen spezifischen Expertengebieten, nehmen wir jetzt nochmal Recruiting, da gibt es ja ein riesen Angebot inzwischen externer Möglichkeiten, wo ich mich auch sozusagen neben meiner eigentlichen Arbeit oder von mir aus auch je nachdem, wie es der Arbeitgeber sieht, auch innerhalb meiner eigenen Arbeitszeit, aber zu den für mich individuell passenden Zeitpunkten weiterbilden kann, auch mit entsprechenden Tests, mit entsprechenden Zertifikaten, so dass ich glaube, dass auch hier die Frage eigentlich am Ende ist, wie bringe ich die Anforderungen der Organisation des Unternehmens, nämlich dass die Mitarbeiter sich weiterbilden in bestimmten Gebieten und die individuellen Bedürfnisse, Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche der Arbeitnehmer möglichst überein. Und da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten als zuvor.
Auch wenn du jetzt kein, wie du sagst, kein Experte bist, du hast ja einen sehr, sehr guten Blick aus beiden Perspektiven, also Blogger, aber auch Geschäftsführer, was mit Recruiting überhaupt noch geht und jetzt auch mit Blick auf die demoskopische Entwicklung in Deutschland, wo wir mit Recruiting vielleicht gar nicht mehr die Lücken stopfen können. Inwiefern ist das in euren Gesprächen auch mit Kunden eigentlich schon ein offenes Geheimnis, dass man viel stärker in Upskilling und Reskilling investieren muss, um diese Schwierigkeiten im Recruiting so ein bisschen abzufedern?
Das ist was, was gerade sehr, sehr stark nach vorne rückt. Das ist sicherlich auch im Zusammenhang mit dieser Erkenntnis zu den, aha, Corona hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, deutlich verändert. Das wird in Teilen auch so bleiben. Es wird nicht wieder zum alten Ursprungszustand zurückgehen. So, und wenn ich dann gucke, dass wir im Kontext Recruiting das riesengroße Problem Demografie haben, deutlich weniger Menschen, das riesengroße Problem haben, alle Unternehmen suchen mehr oder weniger ähnliche Profile. Ne? Also diese ganze Digitalisierung führt halt dazu, dass Digitaltalente absolut überall gesucht werden. Und früher hatten wir innerhalb von Branchen Konkurrenzsituationen. Also BMW hat mit Audi um die guten Autobauer konkurriert. Aber heute werden Digitaltalente gesucht und das ist übergreifend. Also wir haben gar nicht mehr diese Branchentrennung in bestimmten Bereichen, sondern ob es ein Startup ist, ob es ein Mittelständler ist, ob es ein kleiner Mittelständler ist, ob es ein großer Mittelständler ist, ob es ein Konzern ist, aus der Medienbranche, aus der Automobilbranche, whatever, die suchen sehr ähnliche Profile. Und das ist natürlich dann am Ende so, dass man, wenn man dann einmal anfängt, so ein bisschen nachzurechnen, feststellt, so viele gibt's gar nicht. Das ist ja auch nichts Neues. Deswegen gibt es ja durchaus auch eine ganze Reihe von Parteien, die sehr offen auch sagen, wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung in Deutschland. Dann gibt es natürlich der ganze Ruf, berechtigte Ruf nach mehr Diversität. Also wirklich nicht mehr in diesen schablonenhaften Prozessen zu denken. Das ist der Kandidat, so stelle ich mir den vor. Und der muss eine tolle Abi-Note gehabt haben, etc. pp. Ne? Also du weißt, was ich meine. Sondern dass man viel offener anfängt zu denken. Und dann kommt genau das Thema Reskilling und Upskilling. Also wenn ich jemanden habe, der die richtige Attitude mitbringt, der sagt, ich will mich reinhängen, ich will was lernen, ich will mich einsetzen, ich möchte dazu beitragen, diese Organisation erfolgreich zu machen und damit auch selbst erfolgreich zu werden in meiner eigenen Karriere, dann ist das, glaube ich, wenn gewisse Grundvoraussetzungen mitgebracht werden, vielleicht mehr wert als immer das passende Fachwissen. Ich sag mal, wenn ich jemanden habe, der ein tolles Fachwissen hat, aber sonst eine sehr schwierige Person ist, da macht es ja vielleicht mehr Sinn, denjenigen einzustellen oder diejenige, die den richtigen Drive, die richtige Haltung, die richtige Attitude mitbringt und entsprechend mit dem Wissen aufzumunitionieren. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Ansätze, auch im Startup-Bereich, wo halt gerade im IT-Bereich über Bootcamps halt Leute weiterentwickelt werden. Wir sehen, dass das funktioniert. Es muss nicht immer jeder 10 Jahre studiert haben, um hinterher im Beruf in einem bestimmten Bereich Erfolg zu haben. Ne? Wenn die Person halt sozusagen die Power und den Drive mitbringt, sich selbst reinhängen zu wollen, dann glaube ich, dass diese Themen enger zusammenwachsen werden. Bisher ist es immer so, dass der ganze Personalentwicklungsbereich auch organisatorisch, wenn ich jetzt an die Großkonzerne denke, ganz woanders aufgehangen ist als Recruiting oder Employer Branding. Und ich glaube, wer heute vorausschauend agiert als CHRO, männlich, weiblich, divers, der muss ja ganzheitlich drauf gucken und sagen, diese Themen hängen alle miteinander zusammen. Und ich muss einfach sozusagen die Workforce weiterentwickeln und sicherstellen, dass ich für die Berufsbilder der Zukunft die richtigen Leute am Start habe. Und da kann man dieses Re- und Upskilling nicht ignorieren. Das ist ein elementarer Bestandteil dessen, weil einfach die Grundmenge an Menschen zu klein ist in diesem Land.
Ja, da wissen wir auch alle noch nicht genau, ob sich das überhaupt lösen lässt. Letzte Frage. Startup ist gerade schon gefallen. Du bist ein extrem guter Beobachter auch des Ökosystems. Welche Dynamik hast du da eigentlich in den letzten Jahren beobachtet? Also wie viele jetzt HR-Tech-Startups kommen da auf den Markt? Wie viel Venture-Geld fließt dort rein? Kannst du da mal so eine Momentaufnahme machen?
Ja, also wie soll ich sagen? Ich werde oft so als Startup-Experte gesehen. Ich selbst würde mich gar nicht so bezeichnen, sondern ich hatte irgendwann überlegt, was könnten vielleicht noch spannende Themen für meinen Blog sein. Das ist so ungefähr 3 Jahre her. Und dann kam ich auf das Startup-Thema und habe gedacht, ich mache eine Startup-Serie. Ich feature mal Startups aus der HR-Szene. Und habe damals mich gefreut, weil ich dachte, super, das gibt jetzt Content für vielleicht 30 Folgen. Ich habe, glaube ich, inzwischen weit über 130 Startups gefeatured. Und jede Woche ein neues und ein Ende ist nicht in Sicht. Also es ist Wahnsinn, was in dem Bereich passiert. Und das Interessante ist, am Anfang waren das in erster Linie eigentlich Startups, die eine neue Jobbörse propagiert haben. Das war jetzt nicht wirklich innovativ, sondern das war Stepstone in Gelb oder in Grün oder in Blau. Ganz egal. Aber die Idee war immer die gleiche. Und das hat sich völlig verändert. Also inzwischen gibt es Ansätze in dem PE-Bereich, es gibt Ansätze in dem Benefits-Bereich, es gibt Ansätze rund um die Frage, wie läuft eigentlich Kinderbetreuung, wie unterstützen wir als Organisation eigentlich unsere Mitarbeiter dabei, ihr Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen. Es gibt Startups, die in diesem, ich sag mal, sozialen, grünen Bereich unterwegs sind, die halt beispielsweise sondern ökologisch gut angebauten Kaffee für Firmenkunden vertreiben, etc. pp. Das ist also eine riesen Bandbreite geworden. Jetzt fehlte mir vielleicht vorher der Blick dafür, aber ehrlicherweise ist mein Eindruck, auch wenn ich gucke, wann diese Organisationen alle so entstanden sind, das sind die letzten 3-4 Jahre, wo das passiert ist. Und ja, es fließt auch deutlich mehr Geld da rein. Wir haben so inzwischen mit CoachUp oder Personio die ersten Unicorns, also die mit über einer Milliarde bewertet werden, im HR-Kontext. Das hätte man vor 10 Jahren echt nicht gedacht. Da war das absolute Nische und auch nicht so spannend. Aber wenn man dann wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurückgeht und schaut, warum das so ist, ne, und die beiden Megatrends sind halt Digitalisierung und Demografie, dann ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass das passiert. Und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel mehr passieren wird, denn bei der Demografie stehen wir ganz am Anfang. Und alle, die jetzt denken, das ist im Moment schwierig, aber es wird bald besser, das wird nicht besser. Das wird immer schlimmer die nächsten Jahre mit der demografischen Entwicklung. Und bei der Digitalisierung, glaube ich, ist klar, dass die technologische Entwicklung exponentiell abläuft und wir auch da halt rasant viele neue Entwicklungen haben werden, sodass ich nicht glaube, dass diese Welle abebbt. Die wird weiter schwimmen.
Gero, vielen Dank für deine Einschätzung. Und ja, wer Lust hat, dich öfters zu erleben, der guckt sich, der hört sich den Saatkorn-Podcast an. Danke
dir. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht, Andreas. Und dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Aktivitäten.
Dankeschön. Ja, danke fürs Zuhören. Das war unser heutiger Podcast mit Gero Hesse von Saatkorn. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschalten könnt. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.